In dem zweiten Vortrag geht es sozusagen um den zweiten oder das zweite große Syndrom in der Intensivmedizin, das ADS, ja, und dahin, dass ob das molekulare Phänotyping in der personalisierten Medizin hier einen Stellenwert hat. Ich habe es mit Absicht mit Fragezeichen versehen, weil am Ende weil am Ende gibt es noch keine prospektive Studie, die das gezeigt hat. Ja, ich werde jetzt experimentelle Daten zeigen dazu oder einfach Vorläuferdaten dazu. Zunächst einmal ist die Frage, was ist die Heterogenität des ADS und warum ist es überhaupt ein Problem? Und dazu möchte ich mit einem Fallbeispiel oder mit zwei Fallbeispielen aus Bonn, die sich so zugetragen haben im Rahmen unseres ADS-ECMO-Dienstes, ja, um das zu verdeutlichen. Der erste Patient, ja, das war etwa 50 Jahre und hatte vor 3 Wochen eine Schulter-OP. Ja. Er stellt sich nun in dem gleichen peripheren Krankenhaus wieder vor, wegen Schmerzen in diesem Schultergelenk und wird dort aufgenommen bei Fieber und einem reduzierten Allgemeinzustand. Der Patient entwickelt eine schwerste Oxygenierungsstörung, ja, muss intubiert werden, hat dieses Röntgenbild eines ADS, ja, und muss von uns vor Ort an eine VV-ECMO angeschlossen werden. Der zweite Patient ist in etwa gleich alt, hat aber nun seit Tagen Husten. Ja. Auch er begibt sich in ein peripheres Krankenhaus bei uns in der Gegend wegen dieser zunehmenden Dyspnoe. Er muss intubiert werden und entwickelt ebenfalls das Bild eines ADS in etwa gleich und muss vor Ort an eine VV-ECMO angeschlossen werden. Im ersten Patienten haben wir nun ein Lungenversagen bei einer Wundinfektion mit Sepsis. Im zweiten Fall auf dem Boden einer pneumogenen Sepsis war eine Influenza A-Pneumonie. Die Frage ist nun, sind diese Patienten vergleichbar? Beide haben ADS, beide ein ähnliches Röntgenbild, beide gleich krank an einer VV-ECMO. Wenn man sich allein nur die Pathophysiologie des ADS anschaut, so argumentiere ich dafür, dass da Unterschiede bestehen. Und zwar der erste Patient hat ein indirektes ADS, das bedeutet, dass der Fokus für das Lungenversagen extrapulmonal liegt. Das heißt, man hat zum Beispiel eine Meningitis oder eine Weichteilentzündung oder einen abdominellen Fokus. In der direkten Form, wie der zweite Patient, hat man in der Regel eine Pneumonie bzw. einen lokalen Fokus. In der indirekten Form ist es so, dass die Mediatoren und auch Pathogene, also die PAMs und DAMs und Zytokine, über die Gefäße in die Lunge gelangen, während es in der direkten Form natürlich schon vor Ort eine Inflammation gibt. Und wenn man sich dann an der gemeinsamen Endstrecke dem Alveolus wieder begegnet, so ist es so, dass in der indirekten Form es zunächst auf der epithelialen Seite eine Schädigung gibt durch die Inflammation und in der direkten Form auf der epithelialen Seite. Das Ganze endet dann in der gemeinsamen Endstrecke, in der Aufhebung der Blut-Luft-Schranke. Und zu dem Vollbild eines ADS. Wenn man jetzt wieder zurückgeht zu diesen beiden Patienten, was haben wir getan? Also zuerst einmal stellen wir vielleicht fest, die sind wirklich nicht hundertprozentig gleich. Wir haben sie aber gleich behandelt, ja, mit supportiver Therapie, ja, mit ECMO, mit Nierenersatzverfahren gegebenenfalls. Das macht ja auch Sinn, senkt auch irgendwo die Mortalität, aber nach wie vor ist es eine hohe Sterblichkeit. Und die Frage ist halt natürlich, können wir diese Patienten vielleicht auch spezifischer behandeln, um ein besseres Outcome für diese Patienten zu gewährleisten? Es gibt viele Studien, die durchgeführt worden sind, die meisten dieser Pharmakostudien beim ADS, ja, das ist eine Übersicht, da hat man Surfactant gegeben, bestimmte Immunmodulatoren, sind alle negativ ausgefallen. Und die Frage ist nun, wie kann man nun eine verbesserte Therapie durchführen? Ja? Das ist so ein bisschen analog zu meinem ersten Vortrag. Und zwar gibt es da den Ansatz einer personalisierten Medizin und das Phänotypisieren. Auch im ADS ist es so, dass wir einen Phänotyp haben, der extrem heterogen ist. Ja, die Influenza-Pneumonie, den Weichteileffekt, vielleicht eine Pankreatitis, was ganz Steriles. Und man kann diese Patienten in bestimmte Subphänotypen unterteilen. Das heißt, das sind Patienten, die letztendlich ein bestimmtes klinisches Charakteristikum oder vielleicht ein Pathomechanismus, der ähnlich ist, haben oder vielleicht auch anhand von Biomarkern. Ja. Und anhand dieser bestimmten Subphänotypen, so ist die Theorie oder ist das Ziel, kann man eventuell bestimmte Endotypen identifizieren, die irgendwo einen gleichen Mechanismus haben. Vielleicht irgendwas Genetisches, Epigenetisches oder wo irgendwo ein bestimmter Signalpathway aktiviert ist, vielleicht auch mit Anakinra bei Supa, dass man diese Patienten wirklich gezielt behandeln kann. Wenn man sich jetzt Subphänotypen in ADS einfach mal anschaut, das finde ich so eine nette Übersicht, die das einfach mal in verschiedenen Sachen, so hat man hier die ganze Gruppe von Patienten mit ADS, Wir stratifizieren sie nach der Berlin-Definition, oft in Schweregrade, aber man kann sie auch in andere Subphänotypen stratifizieren. Ich habe es gerade eben gemacht mit pulmonalen und nonpulmonalen ADS, aber es gibt auch endotheliale oder epitheliale Dysfunktion bzw. Schädigung oder natürlich auch über die Inflammation. Und wir haben uns die Frage gestellt, inwieweit bei unseren beiden Patientengruppen, also im pulmonalen, nonpulmonalen, es irgendwelche Endotypen geben könnte, die vielleicht in Zukunft auf eine Therapie ansprechen. Und da möchte ich zunächst einmal ein bisschen in die Immunologie gehen, aber nur oberflächlich. Und zwar gibt es sogenannte inflammasomabhängige Zytokine, das ist Interleukin 1, Beta und 18. Und es ist in mehreren Studien gezeigt worden, schon vor vielen Jahren, dass das unter anderem Hauptmediatoren bei Patienten mit ADS sind und diese Zytokine auch mit dem Outcome korrelieren. Nur ganz grob, was ist das Inflammasom? Das Inflammasom besteht aus drei Bestandteilen, einem Sensor, einem Adapterprotein und einem Enzym namens Caspase 1 in seiner Vorstufe. Das ist alles intrazellulär und wird nun dieser Sensor, zum Beispiel durch PEMS oder DEMS, aktiviert, so bildet sich der Inflammasomkomplex, also alle drei Bestandteile fügen sich zusammen zum Inflammasom. Die Caspase wird aktiviert und die spaltet aus den inaktiven Vorformen von dem Interleukin 1 und 18 die aktive Form und es kommt zur Inflammation. Und wir haben uns nun gefragt, sind beim direkten und indirekten ADS, ist dieser Pathway unterschiedlich aktiviert? Und wir haben dazu eine Studie durchgeführt und haben in der bronchoalveolären Lavage von über 60 Patienten mit entweder direkten oder indirekten ADS, ja, alle relativ gleich schwer krank, mit einem ähnlichen Oxygenierungsstatus untersucht und zunächst einmal die Zytokine Interleukin 1 und 18 gemessen. Und was wir sahen, war im Vergleich zum indirekten ADS, dass die Patienten mit direktem ADS, das war in der Regel eine bakterielle oder virale Pneumonie, das Interleukin 1 Beta und Interleukin 18 signifikant höher reguliert war in der direkten Form. Sodass, wenn man jetzt sagt, okay, wo würde vielleicht eine Inflammasom-Inhibition oder eine Caspase-Inhibition Sinn machen, dann wäre es wahrscheinlich eher in der direkten Form. Wir haben beschäftigen uns seit Jahren eigentlich mit der Immunmodulation durch Antibiotika und haben herausgefunden, dass Tetracyclin, also das Antibiotikum, direkt die Aktivität von Caspase 1 selektiv inhibieren kann. Ja, hier beispielhaft einfach mal, Interleukin 1, also ein inflammasomabhängiges Zytokin, man aktiviert das Inflammasom, das ist alles in vitro. Man kann dann durch Hinzugabe dosisabhängig von Tetracyclin diese Produktion von proinflammatorischem Interleukin 1 inhibieren. Nimmt mal in dem gleichen Assay ein nicht inflammasomabhängiges Zytokin, zum Beispiel TNF-alpha oder auch Interleukin 6, so hat das keinen Einfluss. Wir haben uns zunächst uns ans Tiermodell begeben und haben einen direkten Lungenschaden ausgelöst, entweder durch LPS oder durch Influenza-A-Viren und haben den Mäusen dann für 10 Tagen Tetracyclin injiziert. Und was wir sahen war, dass das reduzierte Überleben oder die deutliche Sterblichkeit sowohl im LPS-Modell wie auch im Influenza-Modell, hier ist hier in schwarz dargestellt, durch Therapie mit Tetracyclin signifikant verbessert wurde. Wir haben uns dann noch angeschaut, okay, hat das jetzt irgendwo einen Effekt auch wirklich auf die Lunge? Und da sahen wir, dass wenn man jetzt LPS zum Beispiel in eine Mäuselunge gibt, dann kann man Albumin in der Lunge messen als Surrogatparameter für Lungenschaden. Ja, das geht natürlich hoch, wenn man das eintritt. Und wenn man dann Tetracyclin gibt, kommt es zu einer signifikanten Reduktion. Wir haben das auch histopathologisch zeigen können. Das ist eine gesunde Mäuselunge. Das ist eine ADS-Lung-Injury-Mäuselunge. Und dann hier unter Tetracyclin eine verbesserte Struktur dieser Tiere. Und analog zu den Versuchen in vitro, die ich Ihnen gezeigt habe, ist es so, dass das Interleukin 1 und 18 doch signifikant durch Tetracyclin reduziert wird, wenn man das diesen Mäusen gibt, während andere Zytokine wie zum Beispiel TNF-alpha oder Interleukin 6 initial nicht inhibiert wird. Mit diesem Wissen sind wir wieder zurückgegangen zu unseren Patienten auf die Intensivstation und haben von diesen Patienten aus der BALF mit einem direkten ADS, die Immunzellen, die ja im Patienten dann schon stimuliert waren, herausgenommen. Das waren hauptsächlich Neutrophile und Makrophagen, wie es halt so ist. Und haben diese dann auch ex vivo nochmal im Labor mit Tetracyclin stimuliert oder beziehungsweise inkubiert. Ja. Und auch hier sahen wir eine deutliche Reduktion von inflammasomabhängigen Zytokinen durch die Inkubation. Wenn man jetzt wieder zurückgeht zu unseren beiden Patienten, ja, so ist es so, dass dieser Patient mit der Influenza, also Patient Nummer 2, ja, gegebenenfalls in Zukunft, das ist alles mit Fragezeichen natürlich versehen, ja, eventuell durch eine Therapie mit einem Inflammasom-Caspase-Inhibitor profitieren könnte, wie zum Beispiel Tetracyclin. Ja, aber das ist natürlich nirgendwo gezeigt. Ja. Wir befinden uns hoffentlich am Ende der Pandemie, ja, und Covid-19 hat uns als Intensivmediziner alle beschäftigt. Und gerade am Anfang gab es viele Berichte über den Zytokinsturm, ja, die dann sehr plakativ auch waren und alle Welt davon geschrieben hat, das ist ein Zytokinsturm und man muss antiinflammatorisch therapieren. Als wir die ersten Patienten gesehen haben bei uns in Bonn, das war relativ früh, es war im März, in unseren Augen, Sie hatten ja eben gesagt, dass man vielleicht auch die Hyperinflammation klinisch erkennen kann, hatten wir nicht den Eindruck, dass die klinisch wirklich sehr stark inflammiert waren. Und haben uns die Frage gestellt, ist es vielleicht nur ein Sturm im Wasserglas? Ja? Und haben dann zusammen mit 3 anderen Universitätskliniken, die auch dann schon Covid-Patienten haben, Proben gesammelt und haben diese dann mit anderen Patienten verglichen. Und zwar haben wir Folgendes gemacht. Wir haben Patienten mit bakteriellen ADS, also mit einer bakteriellen Pneumonie, einer Influenza-Pneumonie und Covid-19-ADS gesammelt und Patienten, die hospitalisiert waren mit Covid-19 auf einer Normalstation und gesunde Probanden, haben dann das Serum genommen und haben dann proinflammatorische Zytokine gemessen. Zum Beispiel das Interleukin 6. Ja? Und dann sieht man, dass die Patienten, im Vergleich, wenn sie gesund sind, auf einer Normalstation dann höhere Interleukin-6-Spiegel haben, sind ja auch krank. Geht man dann zu den Patienten mit Covid-19-ADS, so ist es schon so, dass die eine Hyperinflammation haben. Ja? Aber die Patienten zum Beispiel, die eine Influenza und vor allen Dingen eine bakterielle Pneumonie haben, zum Beispiel Pneumokokken, hatten doch deutlich höhere, das ist ja logarithmisch aufgetragen, deutlich höhere Interleukin-6-Spiegel als die Covid-19-Patienten. Das Ganze haben wir in verschiedenen Zytokinen, also Interleukin-8, gesehen. Das war immer das gleiche Muster. Wir haben uns dann weiter gefragt, wo könnte jetzt der Pathomechanismus liegen? Ja, und am Ende ist es so, dass vor allen Dingen Interferone antiviral wirken. Ja, das heißt, wenn wir jetzt eine Virusinfektion haben, sei es SARS-CoV-2 oder Influenza, benötigen wir für eine antivirale Immunität Interferone. Und hier haben wir meiner Meinung nach was Interessantes gesehen. Und zwar ist es so, dass die Influenza-Patienten, das sind hier die Blauen, wirklich die höchsten Level an antiviralen Interferonen gezeigt haben in Serum. Aber die Patienten mit Covid-19-ADS, vor allen Dingen auch im Vergleich mit den weniger kranken Covid-Patienten, keine höhere Interferonproduktion hatten. Sodass wir hier eher gesagt haben, okay, es könnte wahrscheinlich eher zwar eine hyperinflammatorische Reaktion sein bei Covid-19, aber eher eine Dysregulation als jetzt ein Zytokinsturm. Wir sind dann nochmal an den Ort des Geschehens gegangen, haben viele BALF-Proben gesammelt von Patienten mit Covid-19 und haben die verglichen mit Patientenproben, die wir schon hatten aus den Influenza-Jahren und sehen auch hier das Gleiche. Ja. Interleukin 6 ist deutlich erhöht bei Influenza-Patienten und vor allen Dingen auch die ganzen Interferone waren doch deutlich erhöht bei Influenza im Vergleich zu Covid-19. Wir sind dann weitergegangen, haben gesagt, okay, wie sieht es dann vielleicht in den Immunzellen aus? Haben dann die Immunzellen von den Influenza-Patienten genommen, aus der Lunge raus und von den Patienten mit Covid-19-ADS und haben sogenanntes Bulk-Sequencing durchgeführt. Das heißt, man nimmt einfach die Genexpression dieser Zellen aus der Lunge. Ja. Was wir dort sahen, war konsistent mit dem, was wir extrazellulär sahen. Man sah, dass das Covid-19-ADS, dass die Patienten doch deutlich geringere interferonabhängige Gene exprimieren als die Patienten mit Influenza. Wir haben es dann noch weiter angeschaut. Wie sieht es überhaupt aus jetzt mit vielleicht mit Immunpathologien? Ja? Und wir sehen ja häufig bei Patienten mit Covid-19-ADS, dass die wirklich danach eine destruierte Lunge haben, wenn die die Intensivstation verlassen. Deswegen haben wir fibrotische Marker untersucht. Ja. Und hier sah man genau das Umgekehrte, dass die Patienten mit Covid-19-ADS doch deutlich höhere Fibrosemarker hatten, also zumindest mal in den Immunzellen bzw. den Epithelzellen, die wir isoliert hatten aus den Patienten, sowohl Fibrosemarker als auch extrazelluläres Remodeling, ja, sodass dort anscheinend eine höhere Fibroserate bei diesen Patienten besteht. Jetzt ist es so, dass viele unserer Patienten, die mit Covid-19 auf der Intensivstation liegen, häufig irgendwo ein metabolisches Syndrom oder eine Adipositas haben, sodass wir uns gefragt haben, inwieweit könnte das vielleicht einen Einfluss haben auf die Pathogenese von einem Covid-19-ADS. Und da möchte ich den Begriff der infektionsinduzierten Ketogenese näher bringen. Und zwar, was ist das? Ja, wir kennen das alle, wir haben eine Virusinfektion und sind dann danach weniger hungrig, es schmeckt nichts mehr richtig, uns geht es einfach nicht gut. Ja, und alle sagen, ja, man muss doch was essen. Aber eigentlich ist das ein physiologischer Reiz. Ja, und zwar ist es so, das haben wir heute Morgen schon mal gehört, dass dadurch die Lipolyse angeregt wird und in der Leber über Acetyl-CoA Beta-Hydroxybutyrat zum Beispiel produziert wird, also sogenannte Ketonkörper. Und das ist eigentlich auch schon bekannt, dass Ketonkörper einen Einfluss auf die Immunantwort haben, sowohl proinflammatorisch wie auch antiinflammatorisch. Also haben wir bei diesen Patienten, die wir eben auch charakterisiert haben, was die Inflammation angeht, auch auf Ketonkörper untersucht. Ja, das ist hier in links. Und da sah man Folgendes, dass die Patienten mit einer Influenza-Virus-Erkrankung deutlich höhere Ketonkörperspiegel hatten bei den Patienten, als im Vergleich zu gesunden Patienten oder auch Patienten mit einem bakteriellen ADS. Aber die Patienten mit einem schweren Covid-19-Pneumonie keine erhöhten Spiegel hatten. Obwohl, jetzt mal ganz grob, nur die Modifikatoren, zum Beispiel Glucose oder Insulin, also Blutzuckerspiegel oder Insulinspiegel, gleich waren bei diesen Patienten. Was machen jetzt Ketonkörper vielleicht in dieser Erkrankung? Wir haben dann zunächst einmal Ketonkörper zusammen mit T-Zellen, die ja eine der Hauptimmunzellen für die antivirale Abwehr sind, in vitro inkubiert, also die T-Zellen mit den Ketonkörpern zusammen. Und wir sahen dort eine doch signifikante Erhöhung von antiviralen Interferon-Gamma-produzierenden T-Zellen. Das haben wir human gesehen, aber auch in der Maus. Ja. In der Maus sind wir jetzt zunächst einmal geblieben, um zu sehen, okay, hat das überhaupt eine klinische Relevanz, also eine klinische, überhaupt eine biologische Relevanz. Ja. Dazu haben wir ein Covid-19-ADS-Modell oder ein Pneumonie-Modell etabliert, ja, haben den Mäusen, das waren spezielle genetische Mäuse, ein Wildtyp-Mutante von unserem ganz normalen, also vom SARS-CoV-2 installiert. Ja. Und was wir sahen ist, erstmal, das sind gesunde Mäuse, dass die Mäuse, die Covid haben, natürlich eine Interferonantwort haben. Ja. Und dass diese aber, wenn man den Mäusen dann Ketonester ins Trinkwasser macht, letztendlich sind das Ketonkörper, die man trinken kann, hatten diese eine signifikant höhere Produktion von Interferon-produzierenden T-Zellen. Hat das jetzt auch einen Einfluss auf das Überleben der Tiere? Ja, hatte es. Ja. Das heißt, auch hier war das Überleben der Mäuse signifikant verbessert. Ich hatte ja eben schon ein paar Daten gezeigt, dass es irgendwo auch, dass die Fibrosemarker erhöht sind, zumindest mal molekularbiologisch. Wir haben uns dann in einem anderen Influenza-Modell angeschaut, welchen Einfluss hat eine ketogene Diät dann auf die Fibroseneigung in der Maus. Ja, und hier sahen wir, dass die Mäuse, die eine ketogene Diät unter Influenza-Pneumonie hatten, geringere Expressionen hatten von profibrotischen Markern, ja, dass die Histopathologie besser war. Und wenn man das dann auf Protein oder auf molekularer Ebene in der BALF sich anschaut, so war hier, das war dann die Influenza-Mäuselunge, die dann halt eine erhöhte Fibroseneigung hatte, war es so, dass die Mäuse mit einer ketogenen Diät doch eine geringere Fibroseneigung hatten. Ja. Und letztendlich sind wir dann zurückgegangen bei unseren Patienten, die dann wirklich einen prolongierten Verlauf hatten, dass ich was schon 2 Wochen an der ECMO, und haben aus diesen Patienten, die waren ja wirklich auch irgendwo eher anerkt, die Patienten mit einer Lymphopenie, haben die T-Zellen isoliert und haben diesen T-Zellen dann auch Ketonkörper gegeben. Und da sah man ex vivo, ja, dass auch hier die Anzahl an interferonproduzierenden T-Zellen doch deutlich gesteigert werden konnte. Im letzten Teil möchte ich auf ein Konzept eingehen, was im Moment sehr populär ist. Ja. Das geht um 2 bestimmte Phänotypen. Das Ganze wurde schon 2014 von Caroline Calfi aus San Francisco publiziert. Und zwar hat die Folgendes gemacht. Die ist hingegangen und hat auch retrospektiv 2 große ADS-Studien, Interventionsstudien genommen und hat dort bestimmte klinische Parameter, aber auch Biomarker genommen und hat diese über eine sogenannte Latent Class Analysis analysieren lassen, und es kamen dann 2 Phänotypen heraus. Und zwar einmal ein hyperinflammatorischer Phänotyp, der sich charakterisiert hat über erhöhte Spiegel an Interleukin 6, 8 und TNF-Rezeptor und niedrige Spiegel von Bicarbonat und Protein C. Ja, während sie dann einen zweiten Phänotyp etabliert hat, der ein sogenannter hypoinflammatorischer ist, wo es umgekehrt war, wo die Patienten halt niedrigere proinflammatorische Parameter hatten. Auch hier hat man dann geschaut, was ist das Outcome dieser Patienten, wenn man das phänotypisiert. Rot ist dieser hyperinflammatorische Phänotyp in den beiden Kohorten und blau der hypoinflammatorische. Und hier sah man ein schlechteres Outcome in beiden Kohorten, zum Beispiel was die Mortalität angeht, für den hyperinflammatorischen Phänotyp, also 51 gegenüber 19 oder 44 gegenüber 23. Und hat dann natürlich noch geschaut, wie war die Treatment Response. Also macht das irgendwo einen Unterschied. Und da war es so, dass wenn man jetzt hier nur auf den das Ansprechen auf einen hohen oder niedrigen Peak geht, ja, also waren die Patienten mit dem zweiten Phänotyp, hyperinflammatorisch, hatten bei einem höheren Peak eine geringere Mortalität als bei einem Low-Peak. Ja, kann man vielleicht sagen, das gilt jetzt für alle, aber in dem anderen Phänotyp war es eher umgekehrt, dass die Patienten mit einem höheren Peak tendenziell ein schlechteres Outcome haben. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist schon wieder retrospektiv. War ja auch eben die Frage, aber wie können wir jetzt die Marker messen oder sowas, ja. Das ist schon gemacht worden, eigentlich auch unter Co-Autorenschaft von Caroline Calfi in der Pandemie. Das ist wirklich eine kleine Studie, aber prospektiv. Da hat man 39 Patienten in zwei Zentren mit Covid-19 ADS prospektiv klassifiziert mit POCT-Assays. Ja. Man hat dann bei diesen Patienten Interleukin 6 und TNF-Rezeptor direkt messen können. Ja, und Bicarbonat messen wir ja eh über die BGA. Und hat dann als Endpunkt Mortalität gewählt. Ja. Nochmal zur Vergegenwärtigung, also Interleukin 6 und TNF-Rezeptor sind proinflammatorisch eher oder gehen hoch im Hyperinflammatorischen und das Bicarbonat geht runter. Was hat man gesehen? Je nachdem, welches Modell man anwendet oder den Cut-off, ja, hat man wirklich auch nur in einem geringen Anteil diesen hyperinflammatorischen Phänotyp gesehen, ja, also von 10-21%. Ja. Die Kollegen haben das dann auch verglichen mit einer konventionellen ADS-Studie, der HAP2-Studie, haben die Patienten gematcht für Alter und Pneumonie. Und auch hier sah man, dass das Covid-19-ADS eher mit einem weniger starken, also proinflammatorischen Mediator, zum Beispiel mit dem TNF-Rezeptor 1, vergesellschaftet war, wobei Interleukin 6 gleich war. Man hat dann nochmal hingeschaut, ist das vergleichbar, dieses Hypo- und Hyperinflammatorische in Hinsicht auf die Mortalität? Ja, und da waren das bei den Gematchten so, dass es bei beiden Fällen so war, dass die Patienten mit Covid-19 in hyperinflammatorischem Status oder dieser Phänotyp eine deutlich höhere Mortalität hatte mit 63% als der Hypoinflammatorische mit 39%. Und damit möchte ich zusammenfassen. Also, unter anderem trägt die Heterogenität des ADS zu negativen Resultaten in großen klinischen Studien bei. Zum Beispiel ist die Aktivierung des Inflammasom-Caspase-Signalswegs könnte einen therapierelevanten Endotyp darstellen für die Zukunft, wenn man es denn auch messen kann, bettzeitig. Ja. Dass die mangelnde Ketogenese vielleicht ein treatable trait, nennt man das ja, also ein behandelbares Charakteristikum bei Covid-19 darstellen kann. Und dass diese hyper- und hypoinflammatorischen Subphänotypen im ADS doch wirklich unterschiedlich auf Therapien reagieren. Und damit möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank.